denke, es ist, wir fangen einfach mal an, also es ist jetzt grob 10 Uhr und der Timeslot ist ja relativ eng. Eigentlich war ja ursprünglich geplant, dass die Vorträge eine Stunde sind oder sowas, jetzt ist es ein bisschen gekürzt worden, da musste ich natürlich auch ein bisschen zusammenschieben. Deswegen sind an vielen Stellen sicher, könnte man einige Dinge noch deutlich mehr ausführen, aber wen das interessiert, kann entweder gerne zu mir kommen nachher oder man kann dann eventuell auch nachlesen. Der ganze Vortrag basiert zu großen Teilen oder primär auf meiner Doktorarbeit. Daher ist es im Grunde, könnte ich auch einfach jetzt den Link hier hinlegen und sagen, viel Spaß damit, aber ich glaube, das ist nicht so effizient. Dieser Vortrag soll vor allen Dingen diese Fragen ein wenig beleuchten. Es ist nicht sicher so, dass man nicht hier nachher rausgeht und ein Kriterium hat, wo man sagen kann, okay, in diesem Fall entwickle ich mit Form der Open-Source-Entwicklung und in diesem Fall nutze ich proprietäre Entwicklung. Das ist immer eine Sache von vielen, vielen Faktoren, die im Einzelnen betrachtet werden müssen, ob das eine jetzt sinnvoll ist oder das andere. Ein Kriterium kann einfach sein, man möchte nur Open-Source entwickeln, dann ist es klar. Aber eben in vielen Bereichen sind wirtschaftliche Faktoren das Ausschlaggebende oder rechtliche Faktoren. Da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und das muss man jeweils im Einzelnen betrachten. Aber was ich versuchen möchte in diesem Vortrag ist einfach, das ein bisschen so zu beleuchten, dass man ein bisschen weiterkommt mit dieser Frage, wenn man sie sich nun stellt. Dabei stößt man sehr schnell auf die Problematik, wenn man das gegenüberstellen möchte, was ist eigentlich proprietäre Softwareentwicklung und was ist Open-Source-Entwicklung? Und was sind jetzt da tatsächlich die charakteristischen Unterschiede und was für Konsequenzen kann man daraus ziehen, die dann wiederum bei einer Fragestellung helfen, welche Entwicklungsform man wählen soll? Das erste Problem, das auftritt, ist, dass man eine sehr starke begriffliche Unschärfe vorfindet. Es gibt das Open-Source-Phänomen, das ist inzwischen so weit verbreitet, vor 10 Jahren musste man noch darüber reden, was das genau ist und wo und wie. Ich meine, wir sind hier auf dem Linux-Tag, da brauche ich nicht viel darüber zu erzählen, wir sind mittendrin und es existiert schon eine ganze Weile. Man sieht zum Beispiel auch das Problem mit der Unschärfe, wenn man den Begriff Open-Source-Projekte nimmt. Unschärfe ist vor allen Dingen hier zu sehen, wenn man versucht, die beiden Dinge miteinander zu vergleichen, traditionelle oder proprietäre Entwicklung und die Open-Source-Entwicklung auf der anderen Seite. Die Begriffe haben eine bestimmte Bedeutung. Projekte sind zum Beispiel, haben immer ein definitives Ende. Open-Source-Projekte haben das nicht. Deswegen sind sie im traditionellen Verständnis keine Projekte. Projekte haben eigentlich das primäre Ziel, dass man sagt, okay, ich habe bestimmte Ressourcen, ich habe ein bestimmtes Ziel und ich habe einen bestimmten Zeitraum. Und das möchte ich jetzt erreichen. Wie bringe ich das zusammen? Und dann ist man beim Projektmanagement. Bei Open-Source-Projekten sieht das völlig anders aus. Deswegen sind sie eigentlich in dieser Definition keine Projekte. Natürlich haben sie auch einen Charakter von Projekten. Das ist aber dann eher zum Beispiel ein Release. Ein Release zu erstellen, könnte man als ein Projekt auffassen in diesem Sinne. Der Open-Source-Entwicklungsprozess, der an ganz vielen Stellen, von dem immer wieder gesprochen wird, das ist der Open-Source-Entwicklungsprozess. Da muss man sich erstmal fragen, was ist der Entwicklungsprozess? Was ist ein Entwicklungsprozess? Und dann, was ist da charakteristisch an Open-Source? Wenn man das sich genau überlegt, man sieht in der proprietären Bereich, gibt es eben genau aufgrund vom Projektmanagement und so weiter, gibt es ISO-Standards, alles Mögliche, das gibt es im Open-Source-Bereich nicht. Also immer, wenn jemand von einem Open-Source-Entwicklungsprozess spricht, ist es sehr oft so, dass 5 Leute 8 unterschiedliche Versionen davon haben. Und deswegen ist es sehr schwierig, darauf konkret einzugehen. Der Begriff Open Source Software ist von der Open Source Initiative definiert über die Lizenzen. Das beschreibt nur die Software. Also, wenn ein Stück Software unter einer Open Source Lizenz veröffentlicht wird, in dem Augenblick ist es Open Source Software. Das heißt, wenn Microsoft Windows jetzt unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlicht würde, wäre es Open Source Software. Das kann aber daher per Definition nichts mit der Methodik zu tun haben. Weil es geht nur darum, unter welcher Lizenz das veröffentlicht wird. Aber an vielen Stellen ist eben genau das Interessante. Wie läuft da die Entwicklung ab? Und da gibt es auch Charakteristiken, die aber eben nicht unbedingt an die Lizenz gekoppelt sind. In vielen Teilen geht man davon aus, dass es einfach eine notwendige Voraussetzung ist. Also man muss, um eine Open-Source-Entwicklung nutzen zu können, zumindest in einer bestimmten Form eine sehr lockere Lizenz haben. Es wird da teilweise von der sogenannten Allmende gesprochen. Das heißt, es gibt einen Kreis von Menschen, die eben da mitsprechen, die da mitentwickeln können. Also wo ist der Zusammenhang zwischen Methodik auf der einen Seite oder sozusagen Entwicklungsform und auf der anderen Seite dem Open Source Phänomen? Und das habe ich versucht ein wenig zu präzisieren und da herauszubekommen, ob es überhaupt so etwas gibt wie eine Open Source Entwicklung. Die subjektive Wahrnehmung war von mir am Anfang, ja, das muss es geben. Aber was ist das und wie sieht das genau aus? Bei dem ganzen Thema spielt die Wirtschaft immer wieder mit hinein. Man kann sie eigentlich nicht herausnehmen. Bei Open-Source-Diskussionen war das ganz extrem am Anfang, dass man immer gesagt hat, ja, das macht sowieso keinen Sinn, weil da ist ja kein Geld drin. Dass dem nicht so ist, ist inzwischen klar. Das waren vor 10 Jahren oder sowas, da war das noch ein Diskussionspunkt, mit Open-Source kann man kein Geld verdienen. Das zum Beispiel Google oder auch Red Hat oder sonst irgendwelche Firmen, die in irgendeiner Form zumindest Open Source benutzen und dabei weiterentwickeln, zeigen ganz klar, man kann mit Open Source Geld verdienen. Wie da genau die Geschäftsmodelle sind, ist wieder ein bisschen anders. Deswegen muss man auch, gehe ich hier kurz nochmal auf die wirtschaftliche Geschichte ein. Insgesamt gibt es diesen Trend weg von Software as a Product. Die früheren Geschäftsmodelle rund um Software waren eigentlich, man hat ein Stück Software hinter verschlossenen Türen entwickelt und man hat dann angefangen, das zu verkaufen. Das ist, man geht von diesem Trend weg. Also von dieser Geschichte geht es immer weiter weg. Und man hat auch immer mehr integrierte Produkte. Sei es Spielekonsolen, wo das Betriebssystem einfach schon mit drauf ist. Man hat Handys, alle Embedded-Geräte und so weiter und so fort. Es gibt immer mehr Geräte, die eigentlich eine gesamte funktionale Einheit darstellen. Und die setzen sich in der Regel zusammen aus 3 Elementen, nämlich Hardware, Software und Service. Dadurch wird die Kosten von der initialen Softwareentwicklung wird stark relativiert. Da kommt dazu, dass man, wenn man das genauer anguckt, die Wartungskosten insgesamt, je nachdem, es gibt da unterschiedliche Untersuchungen, angesetzt werden mit einem Anteil von 50-90% von den Gesamtkosten von Software. Das heißt, die initiale Softwareentwicklung ist eigentlich gar nicht unbedingt das, was man, wenn man eben dieses berühmte Total Cost of Ownership anschaut, so wichtig ist. Und das gilt für alle Bereiche, eben nicht nur von der Open Source Bereich. Also das hier ist allgemein. Zudem ist es so, dass immer mehr Software in irgendeiner Form vorhanden ist, auf dem Markt ist und man die mehr und mehr einfach nur benutzt. Man fängt an, mehr oder weniger wie mit einem Baukasten zu arbeiten. Man versucht, möglichst wenig selber zu entwickeln und man versucht, möglichst viel von dem, was bereits vorhanden ist, zu verwenden, eben Software as a Commodity. Und damit ist die eigentliche Softwareentwicklung, man entwickelt eigentlich nur noch immer einen Teil von einem Produkt oder von einer Produktfamilie. Man entwickelt eigentlich keine komplette Software mehr, die man dann verkauft. Dadurch ist eigentlich auch die gesamte IT-Welt hat sich verändert. Und Open Source ist da aus meiner Sicht in vielerlei Hinsicht ein Vorreiter. Wie sieht es nun genau im Open Source-Bereich aus? Zunächst mal gibt es kein reines Open-Source-Geschäftsmodell. Es fällt nur etwas weg, weil Software as a Product zu machen im Open-Source-Bereich ist schwierig, es geht auch. Das ist dieses Dual-Licensing-Prinzip zum Beispiel. Aber Software as a Product wird nur ein wenig schwieriger. In der Regel oder fast in allen Fällen ist Open-Source immer ein Teil von einer Gesamtstrategie. Das heißt, man macht zum Beispiel eine Quersubventionierung. Man gibt ein Stück heraus und ein anderes Stück wird dann verkauft. Oder man versucht zuerst, indem man das Open Source macht, irgendwie das hinzubekommen, dass man eine Community aufbaut und dann kann man nachher in der Community in einer anderen Form verdienen. Es gibt also viele Geschäftsmodelle und viele Möglichkeiten, am Ende doch aus Open Source heraus Geld zu machen. Das ist aber letztendlich eben, wie gesagt, auch ein allgemeiner Trend. Man kann einfach sagen, dass Open Source insgesamt Teil von einem größeren Trend ist und dass die Open Source Geschäftsmodelle und die proprietären Geschäftsmodelle eigentlich nur unterschiedliche Formen der Abrechnung haben oder Detailfragen. Und daher gibt es insgesamt ein Zusammenwachsen von diesen beiden Bereichen. Und das gilt eben auch für die Entwicklung. Wie kann man das jetzt nun genau vergleichen? Proprietäre Entwicklung und Open Source Entwicklung. Das war eine Frage, die mich ziemlich intensiv beschäftigt hat. Und am Ende bin ich zu dieser Lösung gekommen. Ich habe versucht, allgemeine Entwicklungskonzepte zu finden, die beiden zugrunde liegen. Es war relativ schwer, weil eigentlich in dem gesamten Software-Engineering-Bereich nur die proprietäre Softwareentwicklung betrachtet wird, während die Open-Source-Entwicklung da eben irgendwie überhaupt gar nicht hineinpasste. Aber es war ziemlich klar, dass eigentlich beide gemeinsame Grundlagen haben müssen, weil sie letztendlich dasselbe tun. Man hat dabei auch klar gesehen, dass es einfach der Fokus in der proprietären Softwareentwicklung auf anderen Bereichen liegt, zum Beispiel sehr stark auf dem Projektmanagement. Um diesen Vergleich zu machen, habe ich vier Perspektiven genommen, mit denen ich dann jeweils Softwareentwicklung angeschaut habe und habe dann aus der traditionellen oder aus der proprietären Entwicklung diese Elemente, die ich da gefunden habe, genommen aus den Standards, aus Literatur und habe das so weit verallgemeinert, dass es auch für Open Source gepasst hat. Dann habe ich versucht, okay, wie sieht es jetzt aus in den einzelnen Bereichen? Was gibt es da genau für Besonderheiten? Diese vier Perspektiven waren erstens mal eine Komponentenperspektive. Wie werden Softwarebausteine gehandhabt? Zweitens mal die Prozessperspektive. Wie sind die Entwicklungsabläufe strukturiert? Drittens mal die Agentenperspektive. Da geht es darum, wie die einzelnen Akteure zusammenspielen. Und viertens mal die Kontextmodellperspektive. Wie wird die Umgebung von der Software, damit ist nicht nur gemeint, die Umgebung von der Software im Einsatz, sondern auch während der Entwicklung, die Entwicklungstools, alles drumherum, alles, was in irgendeiner Form auf die Software einen Einfluss hat, wie wird damit umgegangen? Okay, nehmen wir die erste Perspektive, die Komponenten. Da sieht man, dass Open Source Software Distributionen, Red Hat, SUSE, Debian, Ubuntu, alle möglichen, klassischen Komponentensystemen entsprechen. Was verstehe ich unter einem Komponentensystem? Komponentensysteme wurden eingeführt, um eine systematische Wiederverwendung von Software zu erreichen. Die Idee ist uralt, ist praktisch so alt wie Software insgesamt. 1968 wurde die Idee von McIlroy vorgestellt auf der ersten Software Engineering Konferenz und hat gesagt, irgendwie muss man das hinkriegen, dass man mehr oder weniger solche Bausteine hat, die man dann wiederverwenden kann. Aber es hat ewig lang, hat das eben nicht so richtig funktioniert. Man hat es dann mit unterschiedlichen Programmiersprachen, Kapselung, Modulen, allen möglichen Sachen probiert, aber so richtig hinbekommen hat man das nicht. Und es gibt einige Leute, die sagen, Open Source Software ist insgesamt bisher das erfolgreichste Konzept, überhaupt eine systematische Wiederverwendung von Software zu erreichen. Und alleine das ist schon ein zentraler Punkt. Zusätzlich ist es so, dass bei einer Komponentenentwicklung immer die Problematik ist, dass man zwei getrennte Bereiche hat. Man hat die Komponenten, die entwickelt werden und die Systeme, die dann mit Hilfe dieser Komponenten zusammengesetzt werden. Und das sind zwei unterschiedliche Entwicklungsbereiche. Da gibt es eben eine Anpassung, da muss eine Anpassung stattfinden in unterschiedliche Formen, dass tatsächlich am Ende das System so aussieht, wie es aussehen soll. Und hier sind die Anpassungsmechanismen im Open-Source-Bereich sehr differenziert. Man kann, je nachdem wie man das einteilt, eben sehen, dass es mehrstufig ist. Das bedeutet, man kann Es gibt nicht einen genau vorgeschriebenen Anpassungsmechanismus, sondern es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass man einfach Software nur benutzt. Das nennt man dann eine Blackbox Reuse, oder man kann sagen, man kann sozusagen in die Systeme oder in die Komponenten hineinschauen, das ist ein Glassbox Reuse, oder man kann eben sowas machen, dass man tatsächlich alles verändert, das wäre dann Whitebox, es gibt auch noch Graybox, das ist sozusagen, dass man nur einige Teile verändert. Also hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, und da hat Open Source etwas geschafft, allgemein, dass sie hinbekommen haben, dass man hier einen mehrstufigen Anpassungsmechanismus hat, der Vorteile bringt, einerseits in den Bereichen, dass man sagt, okay, es ist sehr einfach, wenn ich die Software einfach so benutze. Wenn es aber sein muss, kann ich eben noch tiefer hineingehen mit entsprechend mehr Aufwand. Das ist letztendlich hier sehr stark vereinfacht. Wie gesagt, wer dann da tiefer in die Materie rein möchte, ist herzlich willkommen. Ein interessanter Aspekt bei der Sache ist der Transfer von den lokalen Änderungen. Das heißt, auf einem System, wenn ich auf einem System eine Komponente anpasse, dass das dann wieder einfließen kann, relativ leicht in die Komponentenentwicklung. Was ist das? Das ist genau ein Patch. Wenn ich bei mir lokal einen Patch erstelle, um irgendwo eine Änderung zu machen, zum Beispiel, weil ich für mich einen Fehler behebe, dann kann ich den zurückwandern lassen in die Komponentenentwicklung. Das ist so in dieser Form bei Open Source extrem effektiviert worden und ist eigentlich in dieser Form vorher nicht da gewesen. Die Prozessperspektive. Hier ist vor allen Dingen zu sehen, dass es ein Evolutionsprinzip ist. Das heißt, es findet eine bewusste Reifung im Betrieb statt. Es gibt ja auch diesen Begriff von sozusagen Bananensoftware, reift sozusagen beim Kunden. Das ist im Grunde hier auch so, nur dass jeder das weiß. Open Source Software beginnt, oder die Entwicklung von Open Source Software beginnt eigentlich erst dann, wenn man ein erstes Release hat, wenn man irgendetwas hat, das schon irgendwie benutzbar ist und wenn es nur ganz rudimentär ist. Aber erst dann beginnt eigentlich die Open Source Entwicklung. Das ist eigentlich etwas völlig anderes, als wie es bisher im proprietären Bereich gemacht wurde. Eric Raymond hat das immer gegenübergestellt mit Cathedral in the Bazaar. In der proprietären Softwareentwicklung ist es eigentlich so, dass man ein Perfektionsprinzip nutzt. Das heißt, bevor das überhaupt das erste Mal genutzt wird in der Theorie, soll es möglichst perfekt sein. In der Praxis sieht es dann oft wieder anders aus. Jeder, der im proprietären Bereich in der Softwareentwicklung mal gearbeitet hat, weiß, dass es ein frommer Wunsch ist, aber meistens klappt es dann doch nicht. Meistens braucht man dann doch noch irgendwie ein, zwei Punkt-Releases, bis es auch im proprietären Bereich klappt. Aber die Grundidee ist eben, dass es wirklich von Anfang an funktioniert. Ganz extrem wichtig ist das Perfektionsprinzip zum Beispiel bei Sachen, die extrem teuer werden, wenn sie nicht funktionieren. Also, eine Ariane 5 sollte möglichst beim ersten Start funktionieren, nicht erst beim zweiten und so weiter. Da ist es extrem teuer. Das ist das absolute Extrem in die eine Richtung und praktisch, dass man nur ein Gerüst von einer Software am Anfang veröffentlicht, das ist die andere Richtung, das ist das Evolutionsprinzip. Demzufolge ist Open Source eigentlich, wenn man es in den klassischen Begriffen ansieht, der Wartung zuzuordnen. Die gesamte Open Source Entwicklung findet nicht in dem Teil statt, wenn man also die ganzen ISO-Standards und so weiter durchschaut, wo man von Entwicklung spricht, sondern in dem Teil, wo man von Wartung spricht. Wobei, wenn man auch die ganze Literatur da durchschaut, Wartung, wenn man sie genauer betrachtet, steht auch drin, dass Wartung mit kleinen Entwicklungsprozessen stattfindet. Diese kleinen Entwicklungsprozesse haben aber eine ganz andere Natur, weil sie so klein sind. Sie fordern nicht so viel Projektmanagement und so weiter und so fort. Und das ist sozusagen ganz entscheidend, dass man alles möglichst in die Wartung verschiebt. Deswegen war im gesamten Open-Source-Bereich es auch sehr, sehr wichtig, dass man diesen Wartungszyklus optimiert, standardisiert und auch möglichst automatisiert. Daraus ist das gesamte Package-Management und letztendlich auch die Distribution entstanden und alles, was da drumherum ist. Das wird jetzt im proprietären Bereich oder im kommerziellen Bereich, der nicht Open-Source ist, vielleicht kann man das so sagen, versucht extrem zu kopieren. Wenn man sich die letzten zehn Jahre anschaut, da wurden einige Sachen übernommen. Zudem ist es so, dass man diesen kurzen lokalen Planungshorizont hat. Kurz deswegen, weil man im Grunde ja nur immer versucht, kleine Schritte zu machen. Release offen, release early. Und dadurch verändert sich auch der gesamte Entwicklungsablauf von diesen Vorgängen, weil man letztendlich eine Analyse, Entwurf und Realisierung sowie auch das Deployment fast parallelisiert, weil man praktisch nur lauter kleine Schritte hat, laufen die fast parallel. Das heißt, man kann die ganzen Erkenntnisse, die man in einem Lebenszyklus gewinnt, sofort wieder in den nächsten Zyklus mit einpflegen. Die Agentenperspektive, oh, ich sehe, die Zeit rennt ein wenig davon, da muss ich ein bisschen schneller machen. Die Agentenperspektive ist auch, kann man genauso intensiv betrachten. Da ist eine kooperative statt eine projektbasierte Entwicklung zentral und unabhängige Bearbeitung von Aufgaben. Kooperativ ist gemeint, es gibt keine zentrale hierarchische Steuerung und die projektbasierte ist eben genau das. Unabhängige Bearbeitung von den Aufgaben heißt, man arbeitet mehr eben jeder für sich an einzelnen kleinen Aufgaben, man guckt dann, wie die danach zusammenlaufen und die Zielrichtung ist dementsprechend resultiert aus einem Bottom-up-Prinzip anstatt aus einem Top-Down-Prinzip. Bei der Kontextmodellperspektive ist es so, dass man viele Kontextmodelle statt einer globalen Spezifikation hat. Proprietäre Softwareentwicklung geht oft noch immer davon aus, dass man im Vorfeld versucht, alle Anforderungen an ein Stück Software zu erfassen, das aufzuschreiben und dann das schreibt. Im Open-Source-Bereich gibt es keine Spezifikation. Warum nicht? Der Code selber ist die Spezifikation. Und zudem ist es auch so, dass man die Spezifikation nicht eben für den Gesamtbereich macht, was unheimlich schwierig ist. Wenn man 50.000 Benutzer hat, hat man 50.000 unterschiedliche Kontexte. Und diese unterschiedlichen Kontexte irgendwie zusammenzuführen, ist ein unheimlicher Aufwand. Daher wird das gemacht, indem man einfach die Software rausgibt, Feedback bekommt und dadurch permanent einen Anpassungsprozess durchläuft. Das ist im Grunde die Erfassung von diesem Kontext. Das ist eine ganz andere Vorgehensweise, als zu versuchen, das vorher in der Theorie zu erfassen, reinzukodieren, explizit auch zu erfassen in einem Dokument und dann zu sagen, so, und das ist es, jetzt haben wir den Kontext erfasst und jetzt geben wir das raus, das ist die Software. Deswegen ist die Erfassung implizit, die Gültigkeit ist lokal und temporär. Niemand erhebt den Anspruch, sagt, ich habe den Kontext perfekt erfasst, meine Spezifikation ist jetzt richtig. Das kann damit aber auch keine Vertragsgrundlage sein. Es gibt da keine Lastenhefte oder irgend sowas in dieser Art. Was es natürlich extrem schwierig macht, in dieser Form dann ohne ein Lastenheft oder sowas einen entsprechenden Auftrag zu erteilen an irgendjemand. Das heißt, hier kommt sehr viel zusammen, warum man eigentlich dann auch eine derartige Entwicklung auch gar nicht im Stil einer proprietären Softwareentwicklung machen kann. Ein anderer wichtiger Aspekt ist die Selbstorganisation, die im Open-Source-Bereich eine ganz zentrale Bedeutung hat. Durch die umfangreiche Vernetzung und Interaktion, die ganzen Prozesse, Veränderungen, es gibt unterschiedliche Distributionen, es gibt unterschiedliche Komponenten, die miteinander kombiniert werden, ist die Komplexität nochmal deutlich höher, als man das zum Beispiel im proprietären Bereich gewohnt ist. Diese Komplexität ist eigentlich nicht mehr zu beherrschen in einer stark durchstrukturierten Form, wo man eben versucht, die Dinge explizit zu erfassen und sowas. Das geht da eigentlich schon überhaupt gar nicht mehr. Und dementsprechend hat man, aber aus dieser Sache kann man eigentlich aus dieser Not kann man eine Tugend machen, indem man einfach das Ganze akzeptiert. Man akzeptiert, dass man das nicht steuern kann, man akzeptiert, dass man es nicht planen kann und benutzt dann Selbstorganisation, damit sich das zum großen Teil selbst regulieren kann. Man muss bei der Selbstorganisation immer ein bisschen aufpassen. Selbstorganisation bedeutet nicht, dass es ein fremdes Eingreifen gibt. Selbstorganisation selbst muss auch organisiert werden. Das heißt, man muss zum Beispiel Infrastrukturen installieren, die das ermöglichen. Man braucht zum Beispiel sowas wie Code Repositories etc. etc. Und nur wenn diese Infrastrukturen auch für die Kommunikation etc. vorhanden sind, kann diese Selbstorganisation stattfinden. Das heißt, um eine Open-Source-Entwicklung überhaupt zu ermöglichen, war ein Internet notwendig. Es ist kein Zufall, dass das zusammenkam. Open-Source-Entwicklung heißt demzufolge, dass man von einer deterministischen Softwareentwicklung sich abkehrt. Dass man es aufgibt zu glauben, man kann das alles bis ins Letzte planen, man kann das alles erfassen, man kann das alles vorhersehen. All das muss man letztendlich aufgeben. Dementsprechend ist auch die Aufgabe, die gelöst werden muss, und der Kontext und auch der Entwicklungsverlauf selber, viel mehr komplex, dynamisch, deswegen selbstorganisiert, anstatt deterministisch-statisch. Und dieses deterministisch-statisch ist das Ideal in der proprietären Softwareentwicklung. Man hat alles determiniert, man hat alles im Griff und es ist deswegen sozusagen von vornherein festgelegt, wie das Ende abläuft. Dass es in der Praxis sowieso auch in den letzten Jahrzehnten nicht so gut funktioniert hat, weiß jeder, der sich länger damit beschäftigt hat. Da gibt es ausreichend Statistiken und so weiter. Wenn man das genauer anguckt, ist das aber nicht nur ein Trend, der im Open-Source-Bereich stattfindet. Die gesamte Agile-Software-Entwicklung oder die Agile-Bewegung ist im Grunde geht genau in dieselbe Richtung. Man findet hier genau dieselben Prinzipien, genau denselben Hintergrund, wobei das alles vielleicht ein bisschen expliziter geschildert wird und im Open-Source-Bereich das doch viel mehr aus einem pragmatischen Probieren heraus entstanden ist in vielerlei Hinsicht. An vielen Stellen ist die Herangehensweise gedreht. Man sieht ein Problem, löst es und dann guckt man, wie kann man jetzt damit genau Geld verdienen. Es ergibt sich an vielen Stellen mit der Zeit von selbst, aber es ist eben ein anderes Arbeiten. Dabei entsteht eben auch eine Trennung von der Softwareentwicklung und dem wirtschaftlichen Verwerten von dieser Entwicklung. Und das wirtschaftliche Kapital, was dann eine Firma oder so oder eine Person hat, ist letztendlich das Wissen und die abgeleiteten Dienstleistungen und Produkte, die daraus entstehen, dass man zum Beispiel diese Software geschrieben hat, dass man das beherrscht. Man kann insgesamt aber ganz besonders auch im Open-Source-Bereich deswegen eine Neuordnung der Grenzen sehen. Wo ist Konkurrenz und wo ist Kooperation? Wo ist der Konsument und wo ist der Produzent? Der frühere Konsument wird heute zum großen Teil mit eingebunden und entwickelt mit, arbeitet mit, gestaltet mit. Und auch ein Anbieter versus Zulieferer verschiebt sich völlig. Man hat eigentlich eine ganz andere Struktur in dem ganzen IT-Geschäft, das rund um Open Source entstanden ist. Ich habe jetzt versucht, in diesem Vortrag ein wenig diese Fragen oder sozusagen die Hintergründe von diesen Fragen zu erörtern. Also jetzt will ich noch mal kurz zum Abschluss auf die Sachen eingehen. Also wann sollte man etwas als Open Source entwickeln? Wenn man ganz den Kontext zum Beispiel hundertprozentig klar hat, wenn man genau weiß, wie die Entwicklung abläuft, weil man zum Beispiel in der Raumfahrt ist und da jedes kleinste Detail normiert ist, standardisiert ist und vorgegeben ist, dann macht es aus meiner Sicht erstmal keinen Sinn, einen solchen Open-Source-Entwicklungsprozess zu benutzen. Es hat wieder was anderes damit zu tun, ob ich das vielleicht danach unter einer Open-Source-Lizenz freigebe, aber das im Open-Source-Stil zu entwickeln, ist da nicht unbedingt das Richtige. Wenn ich aber fast keine Ahnung habe über einen Kontext, wenn ich in einen völlig neuen Bereich hineingehe und auch nicht genau weiß, was für Komponenten gibt es da, was kann ich denn da verwenden, wie sieht das alles aus, macht es an vielen Stellen sehr wohl sehr viel Sinn, einfach von der Methodik her so einen Prozess zu verwenden. Man muss sich aber dann eben auch auf die Sachen einlassen, man muss dann eben sich auch die Leute, mit denen man da interagiert, ernst nehmen und sich da auch hineinreden lassen. Man kann dann eben nicht mehr das einfach nur so machen. Ich habe in dem Vortrag hauptsächlich die Open-Source-Entwicklung dargestellt und ein wenig von der traditionellen Seite immer wieder angerissen, aber ich hoffe, ich habe ein bisschen klar machen können, wo da die Unterschiede liegen und wo jetzt die charakteristischen Eigenheiten von den jeweiligen Sachen sind. Und ich hoffe, ich habe auch ein bisschen aufzeigen können, was für Konsequenzen man daraus ziehen kann. Aber wie gesagt, die Arbeit ist online, man kann sich das alles im Detail anschauen und ich freue mich auch sehr über Fragen. Vielleicht haben wir noch Zeit für eine Minute oder sowas für Fragen, ansonsten kann man gerne sich dann direkt im Anschluss an mich wenden. Vielen Dank.
Gibt es direkt Fragen?
Gut, dann will ich meinen, den nächsten Menschen, der hier reden möchte, nicht warten lassen. Und nochmal vielen Dank.